Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Mit Vera Linz und Markus Richter.
Ja, und in dieser Woche waren wir für Sie auf der Republika.
Wie jedes Jahr im Mai fand in Berlin die Republika eben statt, eine Konferenz. Die Veranstalter vielleicht sprechen manchmal auch gerne von einem Festival, die man am besten dadurch beschreiben kann, wie man sie nicht mehr nennen soll. So wird es kolportiert. Es ist nämlich nicht mehr das Klassentreffen der Netzgemeinde.
Ja, die Frage ist nur, was ist es dann? Es sind auf jeden Fall 3 Tage, an denen sich Menschen verschiedenster gesellschaftlicher Schichten und politischer Lager treffen, um sich über die Zukunft der digitalisierten Gesellschaft zu unterhalten.
Und da muss man es auch, also man kann es auch ganz genau nehmen, die Media Convention findet ja parallel im selben Gebäude statt, aber anekdotische Evidenz aus dem eigenen Umfeld. Diesen Unterschied machen nur Experten und Medienprofis. Man geht halt zur Republika.
Über 25.000 Besucher soll es in diesem Jahr nach offiziellen Angaben gegeben haben. Darunter wir, das Breitband-Team und diese Menschen, mit denen unsere Kollegin Nora Gulke gesprochen hat.
Ich bin hier, um mich über das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu informieren, weil ich da gerade an einem Projekt dran arbeite.
Aus welcher Branche kommen Sie?
Aus dem Bereich Marketing Consulting, aus Medien und Digitalisierung.
Ich bin quasi einfach als Privatperson interessiert hier. Ich studiere Science and Technology Studies und setze mich mit diesem Thema sowohl in der Arbeit als auch in meinem Studium auseinander.
Ich arbeite beim Goethe-Institut und bin hier auf Fortbildung. Was interessiert dich an der Republika?
Eigentlich eher die großen Würfe, also die Gedankenspiele von dem, was die Technik der Gesellschaft in Zukunft leisten kann und natürlich auch die Fallstricke, die dabei entstehen können. Also insbesondere digitales Lernen allgemein, wie können Digitalangebote für Leute gestaltet werden, die neben dem Beruf sich fortbilden möchten.
Ich arbeite im Innovationsmanagement und da ist es für mich immer total spannend, mir Eindrücke und Anreize von außen zu holen, von außerhalb des Unternehmens und außerhalb meiner Branche. Und da ist die Republika ganz toll dafür.
Aus welcher Branche kommen Sie?
Ich komme aus der Bankbranche, aus der Finanzdienstleistung.
Warum sind Sie auf der Republika?
Weil mich das Thema Digitalisierung oder die Themen Politik, Gesellschaft sehr interessieren und ich denke, dass ich mir hier einen guten Überblick schaffen kann.
Kommen Sie denn selber aus der Medienbranche oder aus welchem Bereich kommen Sie?
Ich komme aus dem Schulbereich, Bildungsbereich.
Also ich bin privat hier. Mir geht es hauptsächlich darum, diese gesellschaftliche Diskussion, die Veränderung durch die Digitalisierung, durch das Internet, ja, für mich ein bisschen besser zu verstehen, andere Meinungen zu hören. Ich bin IT-Projektmanager, insofern, klar, Digitalisierung ist bei uns ein Thema, aber die gesellschaftliche Diskussion findet da eben nicht statt. Das ist eher mein Privatinteresse.
Kulturmanagement und dem Theaterbereich.
Warum interessiert dich die Republika? Warum bist du hier?
Mich interessiert, dass die Republika es schafft, technische Themen zusammen mit gesellschaftlichen Themen zu denken. Und damit auch so Menschen aus sehr verschiedenen Bereichen zusammenbringt und in Dialog bringt.
Denkst du, dass die Digitalisierung nicht nur in Lebensbereiche vordringt, sondern eben auch Lebensbereiche Einfluss auf die Digitalisierung haben, also es sozusagen auch Rückwirkungen gibt?
Denke ich auf jeden Fall, dass es immer eine Wechselwirkung dazwischen gibt und dass die Menschen sich auch Möglichkeiten suchen. Also nicht nur, es wird alles digitalisiert, sondern wir benutzen sie ja als eine Möglichkeit und als Tools, um unsere Umwelt zu gestalten. Deswegen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall auch nicht ein passives, es passiert mit uns, sondern ein aktives, wir gestalten es mit.
Ja, also es war nicht zu hören, es ist eine breite Mischung von Menschen, die da auf dieser Republika unterwegs waren. Man könnte also sagen, es ist nicht unbedingt eine Digitalkonferenz, es ist ein Gesellschaftskongress. Und was in diesem Jahr, finde ich, auffallend war, ist die hohe Politikerdichte. Also Politiker waren schon immer da, aber dieses Jahr besonders viele und besonders wichtige. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatte mit der Denkfabrik eine ganze Bühne mitgebracht und hochkarätig bestückt. Finanzminister Olaf Scholz war da, der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Dann war auch da die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.
Und auf der Media Convention waren zum Beispiel die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Und du hast ja gerade schon gesagt, also wir sagen auch jedes Jahr, da sind Politiker da, aber es werden wirklich immer, immer mehr. Und heute dieses Jahr zum ersten Mal der Bundespräsident.
Das sieht gut aus von hier oben. Guten Morgen, liebe Gäste der Republika 2019.
Ja, zum ersten Mal hat der Bundespräsident die Republika eröffnet. Ich habe mich gefragt, Markus, ist das jetzt eine Adelung?
Ich glaube schon. Also es gibt, wenn man über Computerspiele redet, immer den Begriff in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und ich glaube, wenn der Bundespräsident kommt, dann hat man es wirklich geschafft.
Okay, und 2 weitere Fragen habe ich noch, die sich stellen. Wie hat das Publikum reagiert und wie hat er sich angestellt, der Herr Steinmeier?
Also es war auf jeden Fall gerammelt voll. Es war die längste Schlange, die ich jemals auf der Republika gesehen habe. Also die Republika ist ja in der Station so ein alter Bahnhof. Und wirklich, wenn man sich das vorstellt, eine Schlange einmal durch die ganze Bahnhofshalle und dann nochmal eine Kurve halb wieder zurück. So lange war das. Und mir ist es dann sprichwörtlich so gegangen, die Tür ging mir vor der Nase zu. Also ich war fast drin. Besondere Sicherheitsvorkehrung, Taschenkontrolle und dann Tür zu. Nein, geht leider nicht mehr. Also es war großes, wohlwollendes Interesse am Bundespräsidenten. Das hat man auch, ich habe mir den Stream angeguckt, auch das bei der Republika, was häufig passiert ist. Man ist zwar da, muss aber trotzdem das Video gucken, weil es voll ist. Und da gab es also viel wohlwollenden Applaus.
Und zu Recht hat er sich gut gemacht.
Der Blogger Felix Schwenzel hat es für mich am schönsten beschrieben, weil der schreibt in seinem Blog, man merkte, dass er und seine Redenschreiberinnen sich mit der Materie beschäftigt haben. Er sagte nichts Doofes, war entspannt, wich auch mal vom Manuskript ab, aber euphorisierend oder mitreißend war in seiner Rede nichts. Dafür gab es soliden, pathosfreien und vernünftigen Verfassungspatriotismus und eine freundliche Aufforderung, die konstruktiven Debatten der letzten Jahre fortzusetzen. Und das trifft es, finde ich, sehr, sehr gut. Es war entspannt und was ich mitgenommen habe, und diese Entspannung und Zugewandtheit hat sich für mich in einem ganz, ganz, ganz kleinen Detail festgemacht.
Wertschätzung und Vertrauen, Empathie und Respekt für ein Gegenüber, das bei aller Individualität oder Anonymität, die das Netz zu schützen weiß, immer auch einen legitimen Teil zur Debatte beizutragen hat.
Also nicht irgendwie aufregend, also ein Aufruf der Freundlichkeit sein. Das kleine Detail ist die Verwendung des Wörtchens Anonymität im Internet. Wenn man das einen Politiker aus dieser Riege, also von so weit oben sagen hört, das ist normalerweise mit Terrorverdacht, Datenschutz, oh mein Gott, Anonymität. Und hier ist das einfach ein ganz normales Werkzeug. Und so war für mich wirklich die ganze Rede verständnisvoll, positiv auffordernd, eben einem Bundespräsidenten angemessen, präsidial, wohlwollend. Aber... Habe ich mir sofort danach gedacht, das ist ja die eine Seite, wenn Politiker kommen, ne? Wohlwollende Brückelschläge. Und das andere sind ja die wirklich heftigen Auseinandersetzungen im digitalen Raum oder über den digitalen Raum, die es ja gibt. Und da wurde ja auf dieser Republika eine regelrechte Arena bereitet. Axel Voss versus Markus Beckedahl.
Ja, heiß erwartet, muss man sagen. Da musste man auch anstehen. Ich kam noch rein, weil ich ganz früh da war, aber ganz viele mussten auch draußen bleiben. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal kurz erklärt, warum das so ein Showdown dann gewesen ist. Axel Voss, CDU, war ja der Verhandlungsführer, konkret der parlamentarische Berichterstatter bei der Entstehung der EU-Urheberrechtsreform, die kürzlich beschlossen worden ist. Und Markus Beckedahl ist sozusagen der Gegenpart, der steht an der Spitze der Gegner dieser Reform und umstritten ist unter anderem der Artikel 17, in dem Plattformbetreiber verpflichtet werden, sicherzustellen, dass der Content, der bei ihnen hochgeladen wird, nicht gegen das Urheberrecht verstößt. Und das ist praktischerweise nur mit elektronischen Filtern vorstellbar, weshalb viele ja Zensur befürchten. Haben wir im Breitband ja ganz oft drüber gesprochen schon.
So, jetzt ist es ja so, dass dem Klischee, dem Meme nach, die Republika ein Ort der linksgerichteten, netzfreiheitsliebenden Dinge ist, die den Axel Voss sofort, wenn er die Bühne betritt, ausbuhen. Wie war es wirklich?
Das war überhaupt nicht so. Das war interessant. Mhm. Das lag aber bestimmt ein bisschen auch daran, dass das Ganze gerahmt war. Das war ein Streitgespräch. Das hat stattgefunden im Rahmen einer Aufzeichnung des ZDF-Formats Lass uns reden. Das wurde moderiert von Joe Schück. Und insofern saß im Saal 2 saßen erstmal alle ganz zivil erwartungsvoll auf ihren Plätzen. Und das blieb eigentlich weitgehend auch so. Es gab natürlich immer mal so ein Stöhnen im Raum oder das Publikum hat dann sich zurückgelehnt und hämisch gelacht bei bestimmten Äußerungen. Und dann kamen dann so Sprüche wie, ach, wie traurig, so und sowas. Aha. Kann man auch alles machen. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber ich sag mal kurz zusammengefasst, die Stimmung war okay.
Nicht überzeugt von was?
Na, nicht davon überzeugt von diesen Bemerkungen, weil es hatte so wie sowas wie, ich lehne mich zurück und jetzt lache ich das mal so ein bisschen aus, was da kommt von der Bühne.
So, wie war denn der Herr Voss selber? Also ich habe ja, man sitzt an Vorträgen, da guckt man mal auf Twitter, was gerade parallel woanders läuft. Und ich habe auf Twitter so ein paar Sachen gelesen, die bei mir den Eindruck erweckten, da sitzt jemand, der eine Gesetzgebung durchgebracht hat, aber sich gar nicht mit den realen Konsequenzen auseinandergesetzt hat. Lässt sich das bestätigen oder war das nur Häme auf Twitter?
Ich komme mal gleich dazu. Ich sage erstmal, dass ich es gut fand, dass er da war. Kann man jetzt sagen, okay, es ist Wahlkampf, wir haben EU-Wahlen und so und macht er aus bestimmten Gründen. Aber egal, ich fand es gut, dass er da war und sich dem gestellt hat. Ich fand ihn auch relativ offenherzig. Er hat sich um keine Fragen drumherum gedrückt. Zum Beispiel wurde er gefragt, ob er Genugtuung empfindet, da er die Reform gegen die vielen, die ja da auch im Saal gesessen haben, durchbekommen hat.
Aufgrund der Gegenwehr und so hält sich das etwas in Grenzen, weil ich das Gefühl habe, man lässt jetzt eine Generation irgendwie in Frustration zurück, ohne die Möglichkeit zu haben, das mal vernünftig zu erklären.
Das ist natürlich Unsinn, würde ich sagen, weil die Möglichkeit hat es bestimmt sehr häufig gegeben. Wir haben ja so viel darüber gesprochen, aber um jetzt auf deine Frage zu kommen.
Vielen Dank, das ist schon jetzt eine Politikerantwort, sehr gut abgeguckt.
Ich persönlich fand schon, dass er die Reform und auch die Konsequenzen aus dieser Form durchaus verstanden hat. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass er die Risiken anders einschätzt als die Gegner der Reform. Das ist für mich also auch in diesem Streitgespräch nochmal deutlich geworden. Da sind sich Voss und Becke da natürlich nicht einig geworden. Also das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn Voss so an bestimmten Beispielen, die Markus Becke da vorgetragen hat, durchaus sieht, dass da ungerechtfertigt ja auch jetzt schon Inhalte geblockt werden, findet er, dass das eben immer noch weniger schlimm ist als der Schaden, der entstünde, wenn man keine Reform hätte. Okay. Und er geht von der Maßgabe eben aus, dass man das Urheberrecht erhalten möchte, soll und dass man es irgendwie ins digitale Zeitalter übertragen muss. Und da sieht er natürlich auch, dass es ein Problem ist, dass es nicht zusammenpasst, altes Urheberrecht, Digitalisierung. Er möchte es aber grundsätzlich erhalten und das macht eben alle so ein bisschen hilflos.
Können Sie nachvollziehen, dass manche Leute sagen, allein die Chance, dass es so sein könnte, dass diese Freiheit nur ein bisschen eingeschränkt ist, lässt mich dazu bewegen, dass diese Reform so nicht gut ist?
Ja, das kann ich verstehen.
Und warum ist die Reform dann doch da?
Jetzt mal wirklich alle, die frenetisch klatschen, mal fragen, wie wollt ihr es denn dann regeln?
Also du hörst, er merkt schon auch, dass es nicht optimal ist, aber es gibt keine bessere Idee aus seiner Sicht. Mhm. Und darum ist es jetzt so, wie es ist. Da kam dann übrigens zum Beispiel auch das Stöhnen, also bei dieser Frage. Ja. Und aus meiner Sicht ist es in der Tat auch noch ungelöst, wie man das Urheberrecht und die Digitalisierung so verbindet, dass es gut aufgeht.
Aber das stelle ich mir schon relativ frustrierend vor. Also wenn man da als Aktivist sitzt, wo ja genau, also dieses, wie wollt ihr es denn dann regeln? Da gibt es ja auch Vorschläge und das nochmal gefragt wird. Gab es trotzdem, also wurde es noch zu einem Wohlfühlding auch, wo man sagt, vielleicht gibt es doch irgendwas Positives, einen Ausblick?
Also Wohlfühl würde ich nicht sagen, eher so ein bisschen Ratlosigkeit, weil das muss man auch sagen, ist ja sehr komplex ist. Also ja. Markus Meckeder hatte einige Beispiele angesprochen und dann haben sie das ausdiskutiert, aber es ist sehr komplex, da steigt man irgendwann auch aus. Aber vielleicht so ein kleiner Lichtstrahl am Horizont. Es wird ja jetzt in nationales Recht umgesetzt und da forderte Axel Voss, da sollen sich alle mit dran beteiligen. Und Markus Meckeder hat dann zwei, wie ich finde, sehr greifbare Vorschläge gemacht, die er nicht zum ersten Mal gemacht hat, aber hier auch nochmal, dass man eben statt Upload-Filtern zum Beispiel Pauschalabgaben einführt. Dazu ist es jetzt zu spät, da müsste man nochmal eine neue Runde drehen. Aber er finde, und das wäre sicherlich jetzt machbar in der Umsetzung, es sinnvoll, das Zitatrecht, soweit es geht, so zu erweitern, dass eben zum Beispiel ganz selbstverständlich Remixe darunter fallen können. Das ist sicherlich was man umsetzen kann.
Na gut, um mit einer Politiker-Plattitüde zu enden. Es bleibt spannend.
Ja.
Wir werden sehen. Und die Republika war ja viel größer. Es ging nicht nur laut und lange und diskussionsfreudig um Politik, es ging auch um Pflanzen, die auf der Republika eine Stimme bekommen haben. Und Nora Golka hat zugehört.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Workshop. Das ist Alex, ich bin Adriana. Wir sind beide Pflanzenwissenschaftler, also wir beschäftigen uns eigentlich mit Pflanzenkrankheiten. Wir bauen hier heute einen Pflanzenfeuchtigkeitssensor, der die Feuchtigkeit im Boden misst und uns dann sagt, wenn die Pflanze gerne Wasser hätte.
Genau, was wir euch da auch ein bisschen näher bringen wollen, ist ein bisschen die Elektronik. Das ist diese PCB, also die Platine, die haben wir selber designt und das ist ein Gartenzwerg, weil der sich nämlich um das Wohlbefinden eurer Pflanze dann irgendwann einmal kümmert.
Genau, und wer keine Löterfahrung hat, wir helfen euch natürlich.
Genau, also wir lassen euch da nicht allein.
Zwei Fragen. Einmal, das ist ja hier fürchterlich fummelig. Reicht das?
Da müssen wirklich alle Teile auch angelötet sein. Also auch
wie läuft es denn bei Ihnen?
Ja, es macht total Spaß zu löten. Also einfach dieses Erfolgserlebnis, dass ich mit Ü60 jetzt auch mal löte.
Und wie läuft es bei dir?
Sehr gut. Also ich teile jetzt den Dreh raus vom Löten.
Und was interessiert dich jetzt genau an diesem Workshop?
Diese Verbindung zwischen Pflanzen, Natur und Technik und wie man das zusammenbringt und eben nicht das als Opposition zu sehen, sondern ein Interagieren.
genau, das reicht schon. Was halt gar nicht so viel.
Warum wollt ihr Pflanzen eine Stimme geben?
Wir mögen es halt gerne, diese Idee von einem Signal der Pflanze umwandeln in ein Signal, was wir dann auch wirklich verstehen. Also diesen Blend von digitaler, elektronischer Welt und biologischer Welt, wo wir sagen, das sind zwei Welten, die eigentlich schon so sehr verbunden sind. Und ja, das kann man an so einer Kleinigkeit dann vielleicht sehen.
Was passiert denn jetzt hier gerade?
Oh, jetzt hat unser Sensor, den wir vorhin zusammen gebaut haben, gesagt, dass wir Tomaten zu trocken sind. Ich werde jetzt mal kurz gießen.
Jetzt ist er ruhig, hat aufgehört.
Genau. Ja, aber eigentlich bin ich hier von der Potsdamer Machbar und ist ein DIY-Klimaschrank aus unserem Biohacking-Bereich, mit dem man Klimabedingungen simulieren kann. Das heißt, wenn wir jetzt demnächst Pflanzen anpassen müssen auf den Klimawandel, können wir schon mal gucken, wie die 1 Grad mehr, 2 Grad mehr Temperaturen sich auf die Pflanzen auswirken und vielleicht schon mal Arten züchten, die besser darauf angepasst sind.
Mir geht das übrigens sehr häufig so, Markus, zu Hause, dass ich denke, meine Wohnzimmerpflanzen wollen mit mir sprechen. Und wenn ich nur einen Weg finden
Wasser,
würde, wie?
Wasser.
Ja, oder auch Wasser. Andere positive Dinge. Wasser. Aber auch das ist Republika. Ne? Man lernt in ganz kleinen Schritten etwas über Digitaltechnik und zack ist man mittendrin in einem der großen Themen, die gerade die Welt bewegen. Der Klimawandel.
Der war überhaupt Thema. Die Republika war dieses Jahr etwas grüner als sonst. Das hat bei den Namensschildern schon angefangen, die sich die Teilnehmer um den Hals hängen konnten. Statt Plastikhüllen wurde recycelte Pappe benutzt, die man später zum Beispiel als Lesezeichen wiederverwenden könnte. Und die Halsbänder waren aus recycelten Plastikflaschen.
Und im Programm hat sich es natürlich auch wieder gespiegelt für Sascha Lobo, der jedes Jahr eine Rede oder sollte man diesmal auf jeden Fall sagen, eine Predigt hält, war Klimaschutz ein wichtiger Punkt. Und es gab einen Punkt, wo die Digitalisierung in Deutschland einem völlig überfüllten kleineren Saal diskutiert wurde, weil auf der größten Bühne Platz für einen Vortrag zu freundlicheren und grüneren Städten lief.
Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind eben die großen Themen der Zeit und die Republika wollte zeigen, dass das eben auch in der und mit der Digitalisierung geht. Jochen Dreyer hat sich mit diesen Themen beschäftigt und ist jetzt bei uns im Studio. Hast du noch irgendwo Nachhaltigkeit gesehen oder Grünes?
Ja, es gab unglaublich viele Diskussionen und Vorträge zu dem Thema. Also auch Luisa Neubauer war zum Beispiel da, als eine Fridays for Future Aktivistin. Also gab es auch so einen Zusammenschluss. Und dann natürlich auch wieder Politik vor Ort. Umweltministerin Svenja Schulze legte bei ihrem Besuch eine umweltpolitische Digitalagenda vor. Also sie sagte, jedem Algorithmus solle Umweltschutz einprogrammiert werden. Damit meint sie, dass beispielsweise in der Industrie künstliche Intelligenz für weniger Emissionen sorgen könnte oder der Energieverbrauch von IT-Technik insgesamt gesenkt werden muss. Das steht doch alles in einem Eckpunktepapier, das sie mitgebracht hatte. Und am Mittwoch war dann sogar eine der kleineren Bühnen komplett für diese Themen reserviert. Da ging es um nachhaltige Geschäftsmodelle oder klimaneutrale Mode aus dem Netz natürlich und wie man die drohende Klimakatastrophe auch besser kommunizieren kann, aber auch, wie man mit digitalen Werkzeugen eben der Natur eine Stimme geben kann.
Was heißt das denn genau, der Natur eine Stimme geben? Also kann man sich vorstellen, dass da im Wald zum Beispiel Mikrofone hängen und die kann man dann irgendwie abhören über Streams oder sowas?
Ja, fände ich jetzt gar nicht so eine schlechte Idee, aber beim Vortrag im Auftrag des Waldes bekommen Wälder, Flüsse und Seen mit der Digitalisierung eine eigene Stimme, das so hieß der. Ist das Ganze etwas abstrakter gedacht worden? Das fand ich sehr exemplarisch, diesen Vortrag. Der wurde moderiert und organisiert von Redakteuren der Plattform reset.org, eine Seite, die sich seit 10 Jahren schon um digital, soziale und grüne Innovationen kümmert und konzentriert. Und vorgestellt wurden da verschiedene Projekte, die versuchen eben Natur und Klima mehr ins Bewusstsein zu bringen, aber auch aktiv zu schützen. Zum Beispiel hat Jessica Druschko, das ist eine ukrainisch-kanadische Ingenieurin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin und auch hat auch eine NGO, die heißt Balkan River Defense. Und sie hat über ihren selbst entwickelten Sensor gesprochen, der eben Sedimente in Seen und Flüssen untersuchen kann. Und dieser soll automatisch Veränderungen der Trübung registrieren und damit auch den Einfluss von Dämmen und Wasserkraftwerken auf sein großes Problem in der Balkanregion. Und das Problem ist dort auch, dass die Gutachten, ob ein gewisser Gewässer schützenswert ist, das wird meist von den Energiekonzernen in Auftrag gegeben und auch bezahlt. Das ist nämlich sehr teuer. Solche Sensoren kosten normalerweise um die 10.000 Euro. Mit ihrem Sensor soll es günstiger und eben dann für alle möglich sein. Damit hätten Umweltschützer und unabhängige Wissenschaftler dann einfach eigenes Datenmaterial zur Hand.
Having access to cheaper sensors not only gives students and researchers from institutes all over the world access to this information, but it could also give access to this information to citizen scientists that want to take river conservation into their own hands.
Ein anderes riesiges Problem ist ja die Zerstörung der Natur, dann, wenn es um Rohstoffgewinnung geht. Gibt es da auch Pläne, wie die Digitalisierung die Bagger aufhalten kann, also dem Entgegenwirker?
Ja, also zumindest gibt es da interessante Ansätze. Also der Kanadier Nathan Williams, der hat ein Startup vorgestellt, MineSpider heißt es, und da soll halt mit einer offenen Blockchain kontrolliert werden, woher kommen die Rohstoffe, sagen wir zum Beispiel das Lithium für unsere Smartphones, und es soll halt nachvollziehbar werden für die Unternehmen, was ist da beim Abbau passiert, waren die Arbeiter fair bezahlt, wurde dabei Natur zerstört oder nachhaltig gedacht. Dafür muss natürlich von Anfang an zertifiziert und überhaupt kontrolliert werden. Es gibt aber auch andere Ideen, fand ich super spannend. Zum Beispiel, wenn es um Gold geht. Momentan ist es so, wir wühlen durch die Erde oder in Gewässer nach Gold, und wenn wir es dann haben, dann verbuddeln wir es meist wieder in sicheren Kellern. Es geht also tatsächlich eher um den virtuellen Wert des vorhandenen Goldes, weil wir es gar nicht verarbeiten. Und Nathan Williams hat dazu gesagt:
Why not leave it underground, as long as the people who are trading the rights on that gold agree to keep it underground? Then it can still hold the value of the gold, maybe reduced by the cost to dig it up. And then you haven't hurt the environment.
Das finde ich durchaus interessant, Jochen. Also diesen Vorschlag, Daten zu handeln statt Gold, das man anfassen kann, ist also ein interessanter Ansatz, ist aber nur eine Idee, oder?
Ja, ist eine Idee, die aber auch wirklich in der Bergbauindustrie entstanden ist. Entschuldigung. Und um Kosten zu sparen, natürlich auch um Natur zu schützen. Aber natürlich brauchen wir Gold auch noch ein bisschen in der Industrie, zum Beispiel für Laserspiegel oder in der Medizin, also ein bisschen was ausgraben müssen wir. Die Stimme ist auch vergraben jetzt. Und das Wichtige daran ist aber, dass die Digitalisierung eben neues Denken möglich macht. Und das zeigt dieses Beispiel, Werte können anders verhandelt und geschaffen werden.
Kommen wir mal zurück zu uns, nicht auf die Republika, in den deutschen Wald. Wie können wir diesen denn eine Stimme geben?
Ja, also da gibt es ein Projekt, das vorgestellt wurde von der Landschaftsarchitektin Anja Steglich. Terra Null hieß das Kunstprojekt, das eben versucht hat herauszufinden, ob sich ein Wald mit einer Blockchain selbst verwalten könnte. Und da brauchst du eine große Datensammlung, wie viel Wasser hat der Baum, hat er Krankheiten, wie alt ist er, wie schnell wächst er. Und dann soll der Wald quasi selbst entscheiden, ob er entnommen werden soll, der Baum, oder eben nicht. Und ein Algorithmus soll selbst zu diesem Ergebnis kommen, wie ein Löschfilter für den Wald, natürlich nach Kriterien, die die Menschen vorher festgelegt haben. Das ist, wie erwähnt, aber ein Kunstprojekt, läuft schon seit 3 Jahren. Jetzt soll mit Terra 1 ein neues Projekt entstehen, das die Ideen aus Terra 0 wieder aufgreift. Und das wirklich konkret wird das vorgestellt im Stadtwald Lübeck und da auch diskutiert.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Digitalisierung der Natur, Blockchain, verwaltete Wälder, selbstgebaute Sensoren für den Gewässerschutz. Das klingt alles super spannend. Es klingt aber auch so, als würde davon bisher kaum irgendwas angewendet werden.
Ja, es sind viele Ideen, viele Konzepte und ein paar Pilotprojekte, die Möglichkeiten aufzeigen, doch flächendeckend digitalisierter Naturschutz, davon kann wirklich noch keine Rede sein. Die Ideen sind aber so meist sehr vielversprechend, und gerade solche Plattformen wie Reset.org, die sich seit 10 Jahren mit diesem Thema befassen, die erfahren super starken Aufwind im Moment, und MineSpider, das Startup, das Rohstoffe trackt, das hat jetzt auch eine Kooperation mit Volkswagen, und auch dieses Verfolgen von Rohstoffen über Blockchains, das wurde auch in dem Eckpunktepapier der Umweltministerin erwähnt. Also es bewegt sich was, vielleicht ein bisschen spät, aber dass die Republika diese Themen eine größere Bühne gegeben hat, das zu begrüßen, und wie es zu vernehmen war, soll das im nächsten Jahr auch ausgebaut werden.
Das, glaube ich, gilt ganz generell für die Republika, weil es gab zwar die Papp-Namensschilder, aber es gab auch die tausende Einweg-Kaffeebecher, die in den 3 Tagen verbraucht wurden. Vielleicht gibt es ja da auch noch eine nachhaltige Lösung.
Genau, das hoffen wir mal sehr. Die digitale Welt versucht grüner zu werden und ihre meist sehr urbanen Tools auch für den Umweltschutz einzusetzen. Danke, Jochen, für das Gespräch.
Gerne.
Und wir hören jetzt nicht mehr Jochen Dreier zu, sondern gleich nochmal die Pflanzen klingen können, denn Nora Gulga hat auf der Republika auch die Molecular Machina gefunden.
Molecular Machina ist ein Pflanzensynthesizer, der mithilfe eines neuronalen Netzwerkes und mit künstlich erstellten genetischen Daten Sounds generiert.
Und zwar ist das hier ein Tisch, auf dem mehrere Pflanzen, Kakteen, Sukkulenten aufgebaut sind. Die sind durch Kabel mit Minicomputern verbunden und erzeugen diesen Sound.
Das große Konzept dahinter ist, Epigenetik audiovisuell erfahrbar zu machen.
Und zu hinterfragen, welche Eingriffe wir in die Natur machen können.
Also wir wissen ja alle, dass sich der Gencode ändert, einfach durch Evolution. Das ist aber ein Prozess, der sehr langwierig ist, über Jahrhunderte, Jahrtausende. Es gibt aber einen Prozess, mit dem sich der Gencode auf kürzeren Zeitskalen ändern kann. Das ist Epigenetik.
Wir haben ein neues digitales Musikinstrument entwickelt. Wir nennen es NUFO und es ist von den Sounds her dafür da, unbekannte Flugobjekte anzulocken. Dieses Gerät, was wir hier sehen, diese weiße UFO-artige Scheibe, die kann man wirklich frei im Raum bewegen. Da sind Sensoren drinnen, die Bewegung, Beschleunigung, Drehung messen und per Wi-Fi an den Computer senden. Ein Computerprogramm generiert die Musik dazu. Ein zweiter Modus, um das zu spielen, ist der Touch-Mode. Man sieht hier auf der Vorderseite 8 berührungsempfindliche Flächen. Die sind sehr feinempfindlich und man kann darauf, ähnlich jetzt sagen wir mal wie auf einer Klaviatur oder wie die Ventile einer Trompete, mit den 8 Fingern die Klänge beeinflussen. Ein Computerprogramm kann ja im Prinzip viel mehr als jetzt eine Gitarre, die nur wartet, bis jemand sie spielt. Das heißt, es kommt ziemlich viel Initiative aus dem Algorithmus selber, sodass man am Ende sowas wie einen ebenbürtigen Spielpartner hat, eine algorithmische Intelligenz meinetwegen, mit der ich spiele.
Das war also NUFO, ein Zusammenspiel von Mensch und Algorithmen. Und um dieses Zusammenwirken ging es auf der Republika natürlich in ganz, ganz, ganz vieler Hinsicht. Hier ist es ja eher spielerisch und auch im größeren Sinne konsequenzlos, zumindest bis man damit tatsächlich mal ein UFO angelockt hat. Aber in anderen Bereichen führt dieses Zusammenspiel zwischen Algorithmen und Menschen zu ganz grundsätzlichen lebensverändernden Fragen.
Genau, also wenn es in der Medizin um Patientinnen, Ärztinnen und Algorithmen geht und wie die zusammenwirken können, steht man wirklich so vor ethischen Problemen, zum Beispiel wenn es um die informierte Einverständniserklärung geht.
Die beinhaltet, Patientinnen müssen vor einer Operation darüber aufgeklärt werden, was genau mit ihnen passieren wird und was die Risiken sind und sie müssen zustimmen. Alles andere wäre Körperverletzung.
Ja, und diese informierte Einverständniserklärung basiert mittlerweile nicht nur aus den Fragen, wer operiert was und welche Medikamente werden verabreicht, sondern da spielen noch viele, viele andere Daten mit rein.
Also unzählige Programme messen Blutdruck, Blutzuckergewicht, Leberwerte und so weiter und so fort von Patientinnen und Patienten und analysieren das auch. Und die Ergebnisse dieser algorithmischen Datenverarbeitung wird dann zur Grundlage der weiteren Therapie.
Und es stellt sich nämlich die Frage, ist die Idee von mündigen Patientinnen in einer Zeit von hochtechnologisierten Behandlungen und Telemedizin überhaupt noch möglich? Fragt man sich. Und das wurde natürlich auch auf der Republika diskutiert und Jenny Gensmer war dabei.
Maike Jansen hat sich mit Nierentransplantationen beschäftigt. Aber eine Ärztin ist sie nicht. Die Soziologin und Medienwissenschaftlerin interessiert sich dafür, wie sich mit der Digitalisierung der Medizin die Beziehung zwischen Arzt und Patienten verändert. Wenn die Behandelten nach einer OP etwa das Krankenhaus mit einem Implantat verlassen, dann sind sie früher nach Hause gegangen und nur bei Komplikationen in die Klinik zurückgekommen. Oft war es dann aber zu spät.
Und jetzt bricht man mit der Situation und sagt, nee, wir wollen den Patienten aber als Datenkörper eigentlich dauerhaft in der Klinik behalten. Wir wollen seine Daten dauerhaft überwachen, nicht 24 Stunden am Tag, aber doch innerhalb unserer normalen Geschäftszeiten sitzt da jemand und guckt sich also den ganzen Tag Datenkörper an und beurteilt, ob die jetzt gerade einer medizinischen Norm entsprechen oder nicht.
Mit Datenkörper ist das digitale Abbild der Patientinnen und Patienten gemeint. Werte und Maße, die Aussagen über den Zustand des jeweiligen physischen Körpers machen und die von einer Software nicht nur gespeichert und abgebildet, sondern auch interpretiert werden.
In dem Moment, wo sie aber anfängt, Sachen zu filtern, zum Beispiel zu sagen, dieser Patient hat überdurchschnittlich viel Gewicht zugelegt in den letzten 2 Wochen, das könnte auf Komplikationen hinweisen. Also jede Art von Filterung gilt halt schon als Entscheidungsunterstützung. Es geht weiter mit Ausflaggung von kritischen Patienten, also nochmal deutlicher zu markieren, hier dieser Patient ist rot, erleuchtet, Achtung, Achtung, unbedingt kontaktieren. In dem Moment ist das vielleicht für diesen Patienten gut. Es schließt aber natürlich auch andere Patienten aus, die dann in dem Moment nicht rot leuchten.
An der Behandlung von Patientinnen und Patienten sind damit nicht nur Pfleger und Ärztinnen beteiligt. Mit der neuen Software kommen auch Entwickler, Rechtswissenschaftlerinnen, Unternehmen und so weiter ins Spiel, die medizinische Grenzwerte mitbestimmen und beeinflussen, nach welchen Parametern gefiltert wird. Die Frage, die sich hier also stellt, ist: Wer entscheidet überhaupt alles mit bei der Behandlung meines Körpers? Und was wollen wir an menschlicher Entscheidungsfähigkeit einer Software überlassen? Die gemeinnützige Organisation Algorithm Watch berichtet in ihrem Atlas der Automatisierung, wie sehr sich automatisierte Entscheidungssysteme auch in Europa und Deutschland verbreiten, auch im Bereich der Medizin. Matthias Spielkamp, Mitgründer von Algorithm Watch, findet es prinzipiell gut und sinnvoll, dass komplexe Systeme etwa bei der Diagnose von Krankheiten helfen. Es sei aber wichtig, dass diejenigen, die diese Software entwickeln und nutzen, sich darüber im Klaren sind, wo die Grenzen solcher Systeme liegen.
Dass also zum Beispiel nur, weil etwas selbstlernend ist, das nicht bedeutet, dass es die richtigen Analysen trifft oder die richtigen Angaben macht, dass man das hinterfragt. Dann ist eine ganz wichtige Entscheidung, aus welchen Gründen möchte man überhaupt so weitreichende Unterstützungssysteme einsetzen. Passiert das vor allen Dingen deshalb, weil ein scharfer Sparkurs gefahren wird, einfach nicht genug Geld da ist für Ärztinnen und Ärzte oder andere Diagnosemethoden, dann sollte man das schon auf jeden Fall mal kritisch betrachten. Und dann geht es natürlich auch darum, dass das Ganze gut überwacht wird, überwacht im Sinne von, es sollte Aufsichtsbehörden und Aufsichtsinstitutionen geben, die sich immer wieder anschauen, ob die Systeme, so wie sie eingesetzt werden, eigentlich ihren Zweck erfüllen.
Bisher werde die Aufsicht allerdings nur unzureichend wahrgenommen, schreibt Algorithm Watch. Nicht, weil die Regulierungen fehlen, sondern weil es an Ausstattung mangelt und schlicht an Kompetenz, derart komplexe Systeme angemessen zu prüfen. Was bedeutet das alles nun für Entscheidungen, die Patientinnen und Patienten treffen müssen, bevor sie im Krankenhaus einer OP oder einer bestimmten Therapie zustimmen? Auch Maike Janssen findet, dass die Systeme, die Ärztinnen und Ärzte verwenden, auf Basis ethischer Grundlagen entwickelt und überprüft werden müssen. Und trotzdem müsse eine informierte Einwilligung mehr sein, als nur über den Ablauf und die Risiken des leiblichen Eingriffs aufzuklären.
Da ist Komplexität eigentlich die große Herausforderung. Also ich muss nicht mehr Kausalität erklären, sondern Komplexität. Und das eben nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret runtergebrochen in informierte Einwilligung. Also dem Patienten zu übersetzen, nicht ich tue das eine, dann könnte das andere passieren, sondern dein Körper ist Teil von einem extrem verwobenen Gefüge. Es ist ein komplexes System für sich, aber es ist auch eingebunden in andere Komplexitäten. Und ich glaube, wir haben noch überhaupt keine Sprache gefunden, um das zu erzählen.
Und auch noch keine Antworten. Die Datenethikkommission der Bundesregierung befindet sich noch immer im Diskussionsprozess, etwa über Grenzen und Notwendigkeiten von automatisierten Entscheidungssystemen. Kann es hier etwa sowas geben wie Ethics by Design? Und wenn ja, wie könnte das kontrolliert werden? Auch wenn es scheint, als wäre das Bild von mündigen Patientinnen und Patienten kaum realistisch. Immerhin das Bewusstsein darüber und die Fähigkeit nachzufragen, auf welcher Basis Entscheidungen getroffen wurden, bringt uns dem ein Stück näher.
Unsere Kollegin Jenny Gensmer war das. Und Markus, wir haben jetzt zwei Themen durchgesprochen, in denen es darum geht, wie wir die digitale Gesellschaft einrichten wollen. Aber was ist mit den Themen, die, sagen wir mal, die klassischen Nerd-Netz-Medienthemen sind? Die hat es ja auch gegeben.
Natürlich, da dürfen natürlich Podcasts nicht fehlen. Denn spätestens seit letztem Jahr sind sie ja eines eben der Halb-Nerd-Netz-Medienthemen. Es schossen und schießen fast jeden Tag unzählige neue Formate aus dem Boden. Gefühlt muss jeder auf einmal einen Podcast haben. Und wie war es auf der Republika?
Das hat sich natürlich auf die Republika ausgewirkt, denn sowohl Podcast-Interessierte als auch Macher sind in diesem Jahr dort fündig geworden. Und ich erinnere mich, ständig stand auf Twitter, man kommt nicht rein, ist zu voll, kapieren die das nicht? Okay, aber Carina Frohn, die hat es geschafft, die ist reingekommen in die Panels und berichtet uns, wie man dort mit dem Thema Podcast umgegangen ist.
Nick Qua ist einer der führenden Podcast-Experten und Verfasser des Newsletters Hotpod. Bevor er auf der Republika über sein Fachgebiet reden will, möchte er erst einmal wissen, wer im Publikum teilt seine Leidenschaft für das Medium.
So, just before I go into it, who here listens to podcasts in general? Just raise your hand.
Brav schnellen die Hände nach oben. Zu schnell, um sie zu zählen. Meine Hand winkt aufgeregt in der zweiten Reihe.
Okay, great. So there's an audience here, there's an industry here.
Oh ja, wir sind hier, Nikwa. Die, deren Herzen für ein Medium schlagen, das sich Podcast nennt.
Thanks a lot, everyone. Nick Qua.
Podcast-Hörer, Interessierte und auch Macher auf der Republika 2019 zu finden, ist eigentlich gar nicht so schwer. Die standen bei Europas größter Digitalkonferenz meistens viel zu gequetscht, in viel zu kleinen Räumen herum oder mussten sogar wegen überfüllten Panels draußen bleiben. Auch auf den Hauptbühnen hatten Podcasts nur selten Platz. Bemerkt auch die Journalistin Susanne Klingner vom Podcast-Label Haus 1. Das hat den Podcast-Preis bei der Republika gewonnen, beim Wettbewerb Originals gesucht von der Streaming-Plattform Deezer. Ausgezeichnet wurde die Idee zu Mashallah, ein Podcast über muslimischen Alltag in Deutschland.
Das war in so einem ganz kleinen Raum, also wirklich sehr überschaubar und fühlte sich natürlich dadurch jetzt auch nicht so irre feierlich an, muss man schon sagen.
So viel zum Gefühl. Verbessert hat sich der Eindruck auch nicht dadurch, dass der Ort für die meisten Podcast-Veranstaltungen außerhalb des Geländes lag. Bedeutete für die Besucher jedes Mal gut 5 Minuten Fußweg, für mich viel Hin- und Hergerenne, um möglichst viele Veranstaltungen zu sehen. Und dazu kommt noch ein separater Einlass mit erneuter Taschenkontrolle.
So, genau. Einmal kurz.
Auch das fühlt sich irgendwie wie ein Statement der Veranstalter zu Podcasts an. Ob nun gewollt oder ungewollt. Bei über 400 Veranstaltungen allein Montag und Dienstag haben sich 17 explizit mit Podcasts beschäftigt. Sogar inklusive Live-Aufzeichnungen wie von Machiavelli, dem Cosmo-Podcast über Rap und Politik.
Hey Vassili.
Hey Jan.
Hey Leute.
Hey Republika.
Präsentiert wurden hauptsächlich Gesprächspodcasts. Die Storyteller standen meist nur im Publikum. Kein Wunder also, dass der Austausch im Innenhof das eigentliche Muss war. Denn auf der Bühne wurde nicht gefachsimpelt, sondern nur in die Podcast-Welt eingeladen. Das bestätigt auch Susanne Klingner vom Label Haus 1.
Podcasts sind mittlerweile, finde ich, einfach ein etabliertes Medium, eben gerade weil auch dann die Verlagshäuser reingehen und so, dass sie sagen, es ist einfach ein Kommunikationskanal für uns. Und die werden professioneller, es gibt immer mehr Journalistinnen und Journalisten, die Podcasts machen. Deswegen, also tatsächlich, dieser Schwerpunkt würde sich total anbieten.
Doch zwischen all dem ganzen Frust gab es auch echte Perlen. Dazu gehört das Panel, warum wir Audio machen, obwohl wir kein Radio sind. 5 Medienhäuser haben hier über ihre Erfahrungen mit Podcasts gesprochen. Stellvertretend für t-online.de saß auch Marc Krüger bei den Rednern.
Die meisten Leute in Deutschland sind halt noch keine Podcast-Hörer. Und wenn sie über so eine große Seite wie t-online.de oder auch Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung an das Thema Podcast herangeführt werden und vielleicht zum allerersten Mal auf diesen Play-Button klicken und podcasten und merken, wie einfach das ist, dann ist die Chance auch relativ groß, dass sie sich dann mal umgucken und schauen, was gibt es denn sonst noch so und auch freie Podcasts oder andere Podcasts finden.
So wie es bei den meisten Medienhäusern mittlerweile selbstverständlich ist, einen oder mehrere Podcasts zu haben, so selbstverständlich sollte das Thema Podcast auf der Tagesordnung von mehr Konferenzen stehen. Findet Marc Krüger.
Ich habe es im vergangenen Jahr sehr laut und sehr deutlich kritisiert, dass weder Audio noch Sprachassistenten noch Podcasts überhaupt auf der Republika aufgetaucht sind. Insofern ist es in diesem Jahr ein großer Fortschritt und auch die Breite der Veranstaltung ist okay.
Ein anderes Highlight war der Vortrag von Mintu Tran und Vanessa Wu, die Köpfe und Herzen hinter Rise and Shine. Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Leben der Wirtdeutschen als Minderheit in Deutschland.
Guten Tag Deutschland!
Aus dieser Art von Fragen spricht immer so dieser Wunsch, so Freifahrtschein so von uns zu bekommen. So. Also will sie jetzt von uns hören, ja, war okay so.
Sie sprechen auf der Republika über Podcasts für und mit Minderheiten.
Es sollte irgendwie mehr Minderheiten geben, auch auf diesen größeren Veranstaltungen. Richtig weit werden wir aber, wenn sie wirklich überall auftreten und nicht nur in einem Diversity-Panel, was sehr oft gemacht wird, vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht auch, weil die Leute gar nicht drauf kommen, dass wir eigentlich auch Podcasts sind am Ende des Tages.
Vielfalt. Fehlt nicht nur Vanessa Wu, sondern auch anderen Podcast-Machern und Liebhabern geht der Austausch über das Medium auf der Republika noch nicht weit genug. Dazu braucht es eine Republika nur für Podcasts, um dem Thema wirklich gerecht zu werden. Quasi eine Podcast-Konferenz wie die Subscribe, nur in XXXL.
Ja, ist aber auch schön, finde ich, wenn Podcasts auf der Republika sind und nicht so separat. Ja. Und ich sage mir mal, die perfekte Zufriedenheit wird es sowieso nie geben. Und vielleicht könnte man ja, und ich kann mir vorstellen, wird man auch im nächsten Jahr diesen Themen eine größere Bühne geben.
Es gibt wirklich immer Leute, die sagen, nein, das müsste größer. Warum ist das hier? Wir kommen jetzt mehr oder weniger offensichtlichen Themen eher zu einem Art heimlichen Motto. Das gibt es ja jedes Jahr. Das offizielle Motto war ja dieses Jahr TLDR, Too Long Didn't Read, also eine dann wiederum eine Bitte darum, ausführlich miteinander zu reden. Und das inoffizielle Motto, könnte man eigentlich davon sprechen, das ist irgendwie als Thema, klang das häufig durch Facebook zerschlagen oder beziehungsweise große Tech-Firmen aufteilen. Das ist eine Sache, die immer wieder vorgekommen ist und das direkt und indirekt nicht nur auf der Republika.
Americans have the power to right the ship through government action. We need new regulations. It's time to break up Facebook.
Das ist Chris Hughes, einer der Mitgründer von Facebook. Der ist jetzt schon sehr lange nicht mehr dabei, aber hat sich in der New York Times sehr öffentlichkeitswirksam dafür ausgesprochen, Facebook zu zerschlagen oder, um es ganz kurz und konkret zusammenzufassen, Instagram und WhatsApp wieder auszugliedern.
Ja, und schon im Januar auf der DLD in München wurde das auch schon gefordert, zumindest für Facebook, aber andere fordern es auch für die GAFA, also für all die 4 großen. ja, kommen. Hm?
Und auch auf der Republika klang das dann immer wieder durch. Sehr deutlich hat es zum Beispiel der Science-Fiction-Autor, Blogger und Netzaktivist Cory Doctorow formuliert.
The only way to make big tech better is to make it smaller.
Große Firmen müssen zerschlagen werden, sagte er. Es soll verboten werden, dass durch Zusammenschlüsse und Aufkäufe Konkurrenz quasi unmöglich gemacht wird. Und er hat das nicht nur im Digitalen gezeigt, sondern er hat auch ganz viele Beispiele gebracht, wie das in anderen Bereichen war. Also Wrestling hat er zum Beispiel angebracht, da gibt es auch nur noch eine Firma. Oder die Pornindustrie ist auch nur noch eine Firma. Er hat gesagt, es geht nicht, dass wir überall diese großen Dinge haben. Das muss alles kleiner werden.
Ja, aber da gab es auch andere Positionen auf der Republika, zumindest jetzt mit Blick auf digitale Unternehmen. Geäußert hat sich dazu zum Beispiel auch die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Sie hat nämlich ihre Zweifel, was so eine Zerschlagung angeht, weil sie meint, Gerichte würden da sehr genau hinhören und würden sagen, warte mal, da müssen wir uns das anschauen. Und das ist ein Grund, warum eine Zerschlagung für sie die Ultima Ratio wäre, also wirklich die letzte Option.
So you would be spending, you know, maybe years in courts before you would actually
Sie würden vielleicht Jahre in Gerichtssälen verbringen, bevor das irgendeinen Effekt hätte. Und das ist der Grund, weshalb wir uns auf den Zugang zu Daten konzentrieren. Wenn ich eine Entscheidung darüber fälle, entsteht derselbe Wettbewerbsdruck und es bestehen gute Chancen, dass das funktioniert. Ja, und das war für mich das Thema, also ein großes Thema auf der Republika. Weniger die Zerschlagung, sondern eben eine Regelung zu schaffen, wie die Gesellschaft den Zugang zu Daten regulieren will.
Darf ich ganz kurz eine ganz kurze Zwischenfrage Bitte? Stellen? Und zwar, das heißt, sie hat gesagt, Zerschlagung nein, aber generell, dass die Firma so groß ist, das wird wirklich überall als Problem angenommen.
Es wird angenommen, dass es eine Datenmacht gibt, die den Wettbewerb verzerren könnte.
Okay.
Ja, also man hat das, kann das noch nicht so richtig genau runterbrechen. Mhm. Aber jetzt ist schon klar, man muss generell sich darüber irgendwie klar werden, wie man den Zugang zu Daten regeln will. Spätestens wenn die selbstfahrenden Autos zum Beispiel kommen, stellt sich ja die Frage, wer hat Zugriff auf die vielen verschiedenen Daten, die da auflaufen. Und was die großen Tech-Unternehmen betrifft, kann man auch sagen, sie müssen einen Teil der Daten gegenüber anderen öffnen. Aber weil du es gefragt hast, erstens ist es noch nicht so richtig ausgerechnet, haben sie wirklich eine wettbewerbsbehindernde Macht. Und wenn man jetzt sagt, wir zwingen die uns Daten sozusagen, ihre Daten zu öffnen oder einen Teil davon, dann wirft das unheimlich viele Fragen auf. Also haben sie wirklich eine Datenmacht? Ab welchem Umfang müssen sie einen Teil der Daten freigeben? Welche Daten müssen sie freigeben? Wer fordert das ein? Muss also ein Unternehmen oder die Gesellschaft kommen und sagen, ich will jetzt genau die und die Daten, dass ihr mir die gibt, dass ich Zugang habe. Also es gibt, das war in den Gesprächen, die ich da so geführt habe, im Hintergrund unheimlich viele Fragen. Mehr Fragen als Antworten und auch so eine gewisse Ratlosigkeit, wie man das nun wirklich ganz konkret regulieren kann.
Also Doctorow, der die Zerschlagung immer wieder gefordert hat, hat sich nicht konkret mit diesem Ansatz befordert, aber man könnte sagen, das ist ja im Prinzip die Idee, dass man das reguliert. Also dass man nicht zerschlägt, sondern stattdessen reguliert. Und da wiederum hat Doctorow gesagt, da gibt es ein ganz grundsätzliches Problem, warum das nicht funktionieren kann.
Is it any wonder that Mark Zuckerberg went to Congress last month and said,
es ist ja gerade so, Zuckerberg geht wirklich zu der Politik und sagt, reguliert uns. Und er sagt, wenn Zuckerberg zum Kongress in den USA geht und um Regulierung bittet, wird das Ergebnis sein, dass dieses Feld der Datenverarbeitung oder der sozialen Netzwerke in Zukunft so reguliert wird, dass es potenzielle Konkurrenz von Facebook sich gar nicht leisten kann, diese Regularien zu erfüllen. Das heißt, das wird immer so passieren, dass die Regulierung dazu führt, dass Facebook wieder bevorteilt wird oder dass dann Dinge passieren, die sicherstellen, dass Facebook existieren kann, aber es anderen trotzdem schwer gemacht wird. Und da kann man wieder so eine Schwenk machen und sagen, das war ja bei den Upload-Filtern auch die Befürchtung, die sind jetzt oder die kommen relativ wahrscheinlich und auch da ist die Angst, das können vielleicht sich nur die großen Firmen leisten und die kleinen bleiben außen vor.
Diese Angst kann ich teilen, also das verstehe ich, weil die ja die Upload-Filter schon gebaut haben offenbar. Mhm. Aber was diese Freigabe von Daten betrifft, wäre es ja so, dass die Gesellschaft oder Unternehmen an die großen Unternehmen herantreten und die müssen dann was rausgeben.
Ja.
Also die kleineren werden nicht per se im Nachteil, weil sie sich irgendwelche Technologien oder so nicht leisten können.
Ich würde das gerne jetzt noch ausführlich ausdiskutieren, aber das geht nicht. Und vielleicht denken Sie auch, ja, ich würde mich viel mehr mit diesen schwierigen politischen Fragen beschäftigen, aber ich habe ja gar keine Zeit.
Ja, denn Dinge wie darauf zu achten, wie man von A nach B kommt, jetzt versuchen wir mal den Bogen zu schlagen.
Ja.
Und an welcher Haltestelle man aussteigen muss, die müssen ja auch erledigt werden. Also stell dir vor, wir hätten jetzt gerade im Zug oder so gesprochen, wir hätten wahrscheinlich irgendwie ein paar Stationen verpasst. Und darum wäre es ja total schön, wenn das jemand anders übernehmen könnte.
Ja, nicht jemand anders natürlich, sondern Technik. Auf der Republika gab es ein unschlagbares Angebot für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen. Die Other Self Agency hat Nora Gulke mal ausprobiert.
So, jetzt bin ich angeschnallt und wir sind durch zwei Gurte verbunden. Ich fühle mich so ein bisschen wie in so einem Gespann. Jetzt würde ich der Kutscher sein an einer Kutsche und das Pferd vor mir laufen und mich eben dementsprechend auch ziehen. Nur, dass ich in diesem Fall nicht lenken muss. Ich muss mich eigentlich um gar nichts kümmern.
Ja, hallo mal, wir sind die Other Self Agency. Wir bieten unique Dienstleistungen an, die wirklich auf den Menschen zugeschnitten sind. Der Mensch benutzt sein Smartphone, benutzt sein Tablet auf der Straße, beim Essen, überall. Und wir sind da vor Ort, entweder Navigation, man kann mit uns durch die Gegend laufen, seine E-Mails checken, ohne aufschauen zu müssen.
So, das geht hier gleich in einem relativ zackigen Tempo los. Okay, ach so, gut, ich kann mich ziehen lassen. Das ist vielleicht auch eher das Prinzip.
Und Achtung, Stufe, Plattform, Stufe, Plattform, Stufe.
Ich könnte jetzt wirklich beim Laufen in Ruhe ein Buch lesen oder auf dem Smartphone rumscrollen.
Oder man kann sich auch erwähnen, mieten, der für einen wohin geht bei uns, um noch immer alle Highlights und den ganzen Gossip und alles mitzubekommen. Das kann man dann bei Protokoll oder Livestream sich anschauen. Der macht auch tolle Fotos, was wichtig für Instagram ist. Ich bin hier mit meiner Kundin. Sie führt nicht zu gern Smalltalk und deswegen übernehme ich das heute für sie. Ich bin von der Other Self Agency und ich würde ganz gern so fragen, was ihr Background ist.
Okay, also ich bin Forscher.
Unsere Agenten haben auch eine spezielle Schneidekompetenz, weil wenn man vor einem Smartphone ist, tendiert man ja dazu, schnell zu essen, zu schlingen. Aber durch unsere Dienstleistung schneiden wir die Stücke so klein, dass man viel weniger verdauen muss und sich wirklich auf seine Arbeit, auf die E-Mails oder auf irgendein Instagram-Feed konzentrieren kann.
So, jetzt sind wir wieder im Community Garden angekommen.
Darf ich Sie wieder abschnallen?
Gerne.
Sie können uns gerne raten online. Je mehr Sie raten, desto besser, weil Rating ist das neue Tipping. Und ich hoffe, Sie waren zufrieden mit mir heute.
Ich danke für die Führung und auch für das kompetente Smalltalk-Gespräch.
Schön.
Dass Nora Gulke geführt hat. Was aus ihrem Leben würden Sie gerne an einen Dienstleister outsourcen? Was würden Sie mit der erkauften Zeit tun? Und womit wollen wir unsere Zeit wirklich verbringen? Das fragt das Kunstprojekt Other Self Agency der Designerin Lisa Huber.
Also ich frage mich ja die ganze Zeit, ist das jetzt eigentlich eine Utopie oder eine Dystopie, so Dinge abzugeben? Und das frage ich mich auch bei der Republika, weil es ist immer so einfach, das Schlimme vorauszusehen. Aber was ist denn eigentlich mit dem positiven Ausblick? Gibt es da irgendwie Hoffnung?
Ja.
Kann da was passieren? Bist du sicher?
Ich bin absolut sicher. Also ich sag mal so, auf der Republika, da haben viele Wissenschaftler, Journalisten, Aktivisten Ideen und Theorien entwickelt und vorgestellt. Zum Beispiel der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Der hat gegen das angeredet, was er den Netzpessimismus nennt. Er findet, dass unser Diskurs und unsere Debatten zu dystopisch sind, im Moment jedenfalls. Mhm. Weil die so eine Gewissheit ausstrahlen oder auch richtig explizit formulieren, dass uns das Ende der Demokratie bevorsteht. Er sprach vom Duell der Dystopiker, die die Gewissheit haben, Demokratie ist am Ende, Faschismus steht bevor.
Heute ist aus Euphorie Ernüchterung geworden, aus der Utopie des Anfangs die Dystopie des Niedergangs. The New Dark Age, Donald Trump, die Pro-Brexit-Kampagnen, die endlosen Facebook-Skandale, der Überwachungskapitalismus, die spürbare Polarisierung ganzer Gesellschaften. The New Dark Age. Und ich halte das inzwischen, diesen Abgesang, dieses Interesse an den Narrativen des Niedergangs für ein ernstes Problem. Denn irgendwann wird aus der berechtigten Warnung der Totalpessimismus zur endgültigen Entmutigung der Engagierten.
Also dafür, dass du gerade erzählt hast, jetzt wird Mut gemacht, klingt das ganz schön nach Untergang.
Naja, ich muss das erst, genau, guck mal, das ist ja so funktioniert der Dramaturgie. Ach, man baut so erst nochmal das Negative auf und dann kommt die Erlösung. Aber okay, ich muss auch sagen, dass Bernhard Pörksen wirklich immer so eine sehr beeindruckende, ergreifende Art und Weise hat, die Dinge darzustellen, dass man erstmal da sitzt und sagt, boah. Aber er meint eben, wer eben so denkt, wie er beschrieben hat, betreibt das Geschäft der Entmutiger und wirft eben auch Journalisten vor, dass sie den Niedergang beschwören, dass sie also in ihrer Berichterstattung darauf voll einsteigen. Und er fordert nun, dass wir mehr Medienkompetenz bekommen oder dass das beigebracht wird. Und er sagt auch, der Journalismus müsse sich umorientieren. Er sagt, die Zeit der Kanzelreden, des Wahrheitverkündens ist vorbei und die Medien müssen transparent machen, wie sie arbeiten und müssen mehr mit dem Publikum in den Dialog treten. Und er, das, also jetzt kommen wir zur Utopie, ja. Also er, da sieht er sozusagen Weg nach vorne. Und genau, er sagt mich, wenn man das alles so dystopisch sieht, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dann wird es vielleicht auch so schlecht. Und wir müssen einfach mal anfangen, anders zu denken und zu reden. Und dann kommen wir auch nach vorne damit. So. Ist doch schon mal gut, oder?
Ja, also das klingt erstmal so gut. Ja. Ich bin dann gespannt, wie weit es geht.
Ich frage mich, du hast ja Cory Doctorow begleitet auch so ein bisschen auf der Republika. Wie sieht er das?
Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt wirklich noch zum Gehör bringen sollte, weil er hat natürlich eine Kanzelrede mit seinem Vortrag auch geführt. Und wenn man ihn beobachtet, ist er ja auch immer dabei, gut zu sagen, was funktioniert gerade nicht. Ne? Also die Firmen sind zu groß, es gibt zu viel Lobbyismus, es ist alles schlimm. Und man denkt, man fragt sich so, was ist denn jetzt sozusagen die Idee dahinter, die Vision, wie es werden kann. Wenn man die Bücher liest, dann klingt das so ein bisschen nach gemeinschaftlicher, genossenschaftlicher Verwaltung. Und ich habe ihn ja mal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich der Plan? Dann sagt er, den gibt es nicht so genau. Er hat nur eine Idee für den Weg, wie man zu dem Plan kommen kann.
This is why we have the scientific method.
Er sagt halt, wir brauchen die wissenschaftliche Methode, um unsere Gesellschaft weiter zu entwerfen. Er will also dafür sorgen, dass fachlich und zwar alle Perspektiven auf einer Ebene und nicht durch Lobbyismus diskutiert wird. Es geht also vor allem dafür zu sorgen, dass Politik sachlich und gleichberechtigt stattfindet. Und das ist natürlich so, ja, das wollen wir doch eigentlich schon immer. Was kann uns denn da helfen? Und da kam dann ein Satz in seinem Vortrag, der mich wirklich erstaunt hat.
I don't believe that the internet is what we fight for, but I believe it's what we fight with.
Ja, also auch wenn der Kampf momentan ums Internet, also Uploadfilter, Urheberrecht etc. geht, sagt er, das ist vor allem das Instrument, das wir jetzt haben und mit dem wir kämpfen können. Und da klang schon sozusagen wieder so ein Digitaloptimismus durch. Okay, solange das also nicht weg ist und wir das haben, so lange geht es noch. Wir haben das Internet und das wird uns nicht retten, aber wir können damit da an unserer Rettung arbeiten.
Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so tief eingestiegen wie Bernhard Pörksen. Er hat ganz viele Beispiele gebracht, um diese Dystopien darzustellen. Mir persönlich geht es gar nicht so. Also ich sehe schon diese Risiken, die wir ja hier auch oft in der Sendung besprechen und die auch auf der Republika besprochen wurden. Aber bei mir ist trotzdem immer noch eine positive Grundstimmung da, einfach weil es ja immer auch eine Gegenbewegung gibt, die Stichwort Überwachung, Stichwort Kommunikation im Netz, die versucht, dem was entgegenzusetzen.
Und ich finde ja, also auch eine Nachricht, die ich aus der Republika mitgenommen habe, ist die Diskussion darum, ist Deutschland und die Digitalisierung jetzt irgendwie am Start, die ist beendet? Also wir schaffen das anscheinend. Also alle klagen, wenn man nachfragt noch darüber, das ist schon sehr langsam alles, aber Digitalisierung kommt. Und das habe ich sozusagen bemerkt bei einem Vortrag zu diesem Thema mit Christoph Käse, der ist ja bei Axel Springer, da auch für Innovation zuständig. Und der hat dann wiederum eine Sache gesagt, die mich wiederum sehr positiv für die Republika gestimmt hat. Ich erkläre es gleich.
Ich habe nichts gegen Sozialausgaben, aber es ist Konsum. Und wir müssen weniger konsumieren und mehr investieren.
Er hat hier darüber geredet, dass es mehr Forschung für KI geben muss und hat dann gesagt, ne, man könnte doch an den Sozialausgaben sparen, also grob zusammengefasst. Das Publikum hat geklatscht.
Oh.
Und das finde ich ganz witzig, weil die Republika wird immer vorgeworfen, das sei so ein, also nicht immer, aber es gibt Stimmen, die sagen, das sei so ein linksgrüner Hippiehaufen, Kommunismus ist nicht weit entfernt und so. Und hier sieht man, also das Publikum ist so divers, dass sie auch jemanden applaudieren, der sagt, also man könnte doch mal die Sozialausgaben für die Digitalisierung vielleicht gegeneinander aufrechnen. Ist doch vielleicht keine so schlechte Idee.
So, Kurzfazit. Am Ende dieses Langfazits, ein Kurzfazit.
Kurzfazit. Wie soll man, also für mich war es zum ersten Mal bei der Republika so, dass ich gedacht habe, wir haben uns all die Jahre beschwert und hört diese Stimme auch, die Republika ist nicht mehr so wie früher. Und das war letztes Jahr für mich zum letzten Mal so. Heute oder dieses Jahr habe ich die Republika als etwas anderes erlebt, als eine große, professionelle Konferenz, die angekommen ist im Medienfachbereich, im Profibereich, in der Politik, mit all den Nachteilen, die das auch hat, aber ein eigenständiges Ding, wo tatsächlich eine Verhandlung über die digitale Gesellschaft stattfindet.
Ich fand auch, was eine neue Qualität für mich gewesen ist, dass es unheimlich viel Substanz hatte. Also es war, finde ich, waren sehr fundierte Debatten. Ich bin gestern Nacht nochmal so ein bisschen abgesackt, weil ich auf diesen Stream bei YouTube gekommen bin von der Republika, wo nochmal alles, was gefilmt wurde, dargestellt wurde. Und ich dachte, Wahnsinn, so viele Themen, die wir hier auch gar nicht haben aufnehmen können aus Zeitgründen, wo man später nochmal drüber reden muss. Humor im Netz zum Beispiel von Ingrid Brodnik fand ich sehr interessant und andere Sachen. Und das fand ich, für mich war das eine neue Qualität. Ich war beeindruckt und habe mich so ein bisschen gefragt, was da wohl nächstes Jahr noch aufgepackt werden kann.
Na, ich hätte einen Vorschlag, weil tatsächlich war es manchmal so, es gibt alle Themen, aber die finden noch auf Bühnen statt, die nebeneinander sind. Und tatsächlich, bei diesem Käsevortrag, wo ich gerade erzählt habe, kam eine Frage rein, ja, der Hubertus Heil ist gerade gegenüber, warum redet ihr nicht zusammen?
Da musst du es aber 5 Tage machen, Markus. Das naja, kriegst du nicht in 3 Tagen unter.
Oder du packst die Leute einfach auf eine gemeinsame Bühne.
Okay, gut.
Werden wir sehen.
Werden wir sehen.
Das war es auf jeden Fall für dieses Jahr.
Genau. Wir sagen Tschüss im Namen des gesamten Teams. Und?
Und ermutigen dazu, nochmal nachzugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.